Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge zu Gast bei Gregor Buchwald, Dr. Christian Hoffert. Der ehemalige Geschäftsführer der DMG Mori Spare Parts GmbH und Gründer sowie CEO von Spare Parts Now berichtet über das Geschäftsmodell und die Erfolgsgeschichte von Spare Parts Now. Weiter sprechen wir mit dem Experten für Service und Ersatzteile über die Wichtigkeit des Ersatzteilgeschäfts im Anlagen- und Maschinenbau, warum der Preis den größten Gewinnhebel darstellt, aber für den Kunden nicht immer das wichtigste Entscheidungskriterium ist und warum es keinen Weg um die Digitalisierung beim Vertrieb und beim Pricing von Ersatzteilen gibt.
So, hallo Christian, herzlich willkommen zu unserem Podcast Topline Talk, alles was das Management bewegt. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich grüße dich, Gregor. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir kennen uns ja schon einige Jahre, Christian, und wir haben ja auch schon das eine oder andere Projekt in der Vergangenheit zusammen durchgeführt. Aber ich bin mir sicher, die meisten Zuhörer, die kennen dich noch nicht. Insofern, lass uns doch mal einsteigen, ein bisschen über deine Person und wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Christian Hoffert ist mein Name. Ich bin 41 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer von Spare Parts Now. Und bevor ich das gemacht habe, war ich die letzten 8 Jahre Geschäftsführer bei einem Weltmarktführer des Maschinenbaus, habe dort das weltweite Ersatzteilwesen verantwortet, genau gesagt BMG Mori, und war in diesem Konzern vor der Tätigkeit Vorstandsassistent und habe auch die Zeit davor die ganze Zeit im After-Sales-Business gearbeitet. Ja, während meiner Promotion, die ich über das Thema Business Communities gemacht habe, beratend tätig parallel und da auch schon im After-Sales-Business unterwegs Prozess- und Strategieberatung gemacht. Also wenn man so will, die letzten 15 Jahre nach dem Studium an der RWTH komplett in diesem Metier unterwegs.
Also da bist du da, sage ich mal, aus allen Blickwinkeln mit der Materie, über die wir heute sprechen, nämlich das Thema Ersatzteilmanagement, übergreifend, bestens vertraut. Wir haben den Titel gewählt, neue, in Anführungsstrichen, digitale Wege im Ersatzteilmanagement, Dynamic Pricing und Plattformökonomie. Und da bringst du ja auch wirklich beides, sag ich mal, zusammen und an den Tisch. Bevor wir über Spare Parts Now sprechen im Detail, glaube ich, wäre es für die Zuhörer nochmal ganz spannend, das Thema Ersatzteile, Ersatzteilmanagement zu beleuchten, um letztendlich auch die Wichtigkeit zu verstehen. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie wichtig ist das Thema Ersatzteilmanagement beziehungsweise das Thema Ersatzteile für den Anlagen- und Maschinenbau?
Also um es auf den Punkt zu bringen, es ist sehr wichtig, wenn nicht überlebenswichtig in vielen Bereichen. Warum das so ist, da muss man sich die Struktur des Businesses einmal anschauen. Ja, es ist ja so, dass viele Maschinenbauer oder auch Anlagenbauer Hochtechnologie herstellen, aber immer weniger selbst die Komponenten, die sie in dieser Hochtechnologie einsetzen, selber fertigen. Das heißt, wenn du eine Fertigungstiefe hast, wie im Automobilbereich von mittlerweile nur noch rund 10%, vielleicht mal etwas mehr, etwas weniger, bedeutet das, dass du nach dem Verkauf der Maschine, die ja eine Hochtechnologie oder ein Zusammenbau von Hochtechnologie ist, einkaufst. Und zwar bei Zulieferern. Ja, und wenn du 80-90% bei Zulieferern einkaufst, wirst du irgendwo als Hersteller dieser Maschine im Ersatzteilgeschäft ein Händler. So. Und dieser Händler verdient sehr, sehr viel Geld, kauft ein, schlägt auf, verkauft weiter. Und dieses Handelsbusiness ist für viele Unternehmen, deswegen sage ich auch überlebenswichtig, derart relevant für den Cashflow und das EBIT, dass du durchaus 50-70% des EBIT mit diesem Business machst oder mit dieser Businesslage.
Ja, das ist natürlich eine enorme Zahl. Ich habe auch mal andere Zahlen auch vom VDMA mal gehört. Die gehen eigentlich in die Richtung 20% vielleicht vom Umsatz, je nachdem, aber genau wie du gesagt hast, bis zu 70% eben vom EBIT. Also insofern ist aus meiner Sicht, also nicht nur aus meiner Sicht, Punkt, es ist ein super spannendes Thema. Es wundert mich trotzdem in unseren Projekten auch ein bisschen, dass das Thema noch nicht immer diese Management-Attention hat, die es eigentlich haben müsste, weil man sich so ein bisschen daran sage ich mal, gewöhnt hat. Aber ich denke, mit eurer Geschäftsidee wird sich das auch ein bisschen ändern. Ihr bringt da wahnsinnig viel Dynamik rein. Und insofern freue ich mich da, mit dir ein bisschen tiefer einzusteigen, auch gerade was das Thema Digitalisierung, Pricing angeht und solche Themen. Ne? Bevor wir einsteigen in das eigentlich, sage ich mal, Geschäftsmodell von Spare Parts Now, vielleicht nochmal 2, 3 Punkte zu dem Thema Ersatzteile. Ersatzteil ist ja nicht gleich Ersatzteil. Also es hat ja viel mit Segmentierung auch zu tun. Also bin ich ein Monopolteil, was ich eben nur, sage ich mal, bei dem Hersteller oder bei dem Maschinenbauer bekomme? Oder bin ich, sage ich mal, wirklich eine Handelsware, irgendein Schmierstoff oder ein anderes, sage ich mal, Behilfsmittel? Kannst du da noch ein bisschen was zur Segmentierung sagen, wie man so grundsätzlich das Thema Ersatzteile, und da reden wir ja auch von oftmals 100.000 unterschiedlichen Teilen, etwas dazu sagen, damit man sich noch ein bisschen, ja, das besser vorstellen kann und auch vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten kann?
Ja gut, das kommt da sicherlich drauf an, auf das jeweilige Unternehmen, wie du so eine Segmentierung vornimmst. Ne? Was ich durchaus schätze und wie wir es auch oft gemacht haben und ich auch oft beobachtet habe, ist, du hast ein Stichwort gesagt, Monopolteile. Also die Artikel, die der Hersteller der Maschine selber herstellt, vielleicht auch Zeichnungshoheit drüber hat, Entwicklungshoheit, da ist er Monopolist, die gibt's in der Regel nur bei ihm. Und das ist auch ein Segment, wo wenig bis gar kein Wettbewerb natürlich herrscht. So, ansonsten finde ich persönlich sehr relevant zu differenzieren zwischen der sogenannten Ausfallkritikalität. Ja, wenn das Ersatzteil oder das verbaute Teil kaputt ist, defekt ist, funktioniert die Maschine weiter? Ja, nein. Also hochrelevante, hochsensible Artikel. Und die gilt es in der Regel, wenn man es gut macht, zu identifizieren, weil sie sind natürlich auch Artikel, wo ein Kunde eine erhöhte Zahlungsbereitschaft für hat. Durchaus auch in oligopolistischen Märkten, weil es hier auf Schnelligkeit geht. Und Unternehmen, die eine gute Segmentierung, Stammdatenerfassung dieser Artikel machen, haben meines Erachtens oder auch meiner Erfahrung durchaus auch einen Wettbewerbsvorteil, was ihre Margenpolitik betrifft. Und ansonsten gibt es vielfältige Möglichkeiten, du hast es angesprochen, die Handelsware zu differenzieren, nach Normteile, nach DIN-Teile, nach Betriebsmitteln, da ist der Freiheit keine Grenze gesetzt. Aber für mich sind eigentlich diese 3 Kategorien die entscheidendsten. Ne? Eigengefertigte oder sogenannte Monopolteile, die ausfallkritischen Teile und dann der große Rest der Teile, wo durchaus auch eine Wettbewerbssituation besteht.
Ja, und dann natürlich, wenn ich das Geld verdienen muss, brauche ich ein vernünftiges Pricing. Also ich muss genau verstehen, wie bepreise ich das und wie schlage ich letztendlich auf? Wo bin ich wertorientiert unterwegs? Wo reicht vielleicht auch ein Cost-Plus-Ansatz? Unsere Erfahrung ist, dass der Einsatz von Pricing-Software da sehr schnell weiterhelfen kann, gerade jetzt auch bei den sehr stark dynamischen Märkten. Ich glaube, wir müssen uns an eine gewisse Inflation gewöhnen. Ist das Thema wahrscheinlich Software, Digitalisierung, Dynamic Pricing, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also ich glaube, gerade durch die Inflation ist ja auch die Bedeutung der Preissensibilität bei vielen Unternehmen wird zunehmen. Meine ganz klare Prognose, das habe ich auch in den Gesprächen der letzten 1, 2 Jahre stark beobachtet, dass das Thema Preissensibilität zunimmt. Durch eine gute Software, durch viel Intelligenz in der Software kannst du natürlich etwas bewirken. Und deswegen glaube ich, dass dieser Markt an Relevanz gewinnen wird. Jetzt kommt das Aber. Software wird nur dann funktionieren, wenn du sie gut oder mit guten Daten fütterst. Und hier ist auch meine Beobachtung, dass wir trotz eines Zeitalters der Digitalisierung in gerade konservativen Branchen wie des Maschinen- und Anlagenbaus immer noch vielfach nicht gut gepflegte Stammdaten. Und du kannst natürlich eine Software oder auch ein intelligentes Pricing oftmals nur dann machen, wenn du eine gute Datengrundlage hast. Also glaube ich, ist die große Herausforderung, analog zu vor 10 Jahren, die Daten fit for digitization zu machen. Und da geht es dann nicht nur um einen guten Einsatz von Software, sondern auch um vieles andere, was wir gerade tagtäglich begegnen. Nämlich, wenn man bei uns verkaufen will, funktioniert das in der Regel nur dann, wenn die Daten gut aufgeräumt sind. Deswegen haben wir gerade bei vielen kleinen Unternehmen, aber auch mittelständischen, selbst bei Weltkonzernen, einen sehr, sehr guten Einblick, wie die Datenaufbereitung ist. Und sie ist, was ich leider sagen muss, vielfach nicht gut.
Ja.
Und das kann dann wiederum ein Hämmer für den Einsatz intelligenter Software sein.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Wir haben ja unsere eigene Pricing-Software extra für den Bereich Ersatzteile entwickelt, New Price. Und bevor wir zu unseren Kunden gehen, dann ist ganz genau wie du sagst, erstmal, welche Daten habe ich, in welcher Qualität und wo kann ich dann das Mittel wirklich effektiv einsetzen. Wir sehen das auch mit dem Thema, gerade auch im Ersatzteilbereich, Software wird ein großer Bestandteil sein, um noch profitabler und differenzierter vorgehen zu können. Aber es geht ja auch um Verfügbarkeit. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch sehr schön zu dem Geschäftsmodell von Spare Parts Now. Und da wäre es für mich erst nochmal auch interessant, dass du uns erklärst, was ist oder wer ist Spare Parts Now so ein bisschen und was ist es eben auch nicht? Ja, und vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, pragmatisch, damit das auch jeder versteht.
Ja, ganz einfach gesagt, fand ich eine sehr schöne Beschreibung eines Kunden, der zu unserem Go Live mal gesagt hat, nachdem er uns kennengelernt hat und gesehen hat, ihr seid ja eigentlich das Amazon für Spare Parts. Das hat uns natürlich sehr geehrt, wenn so eine Analogie gemacht wird, wobei man die Kirche im Dorf lassen muss, wir sind bei weitem noch kein Amazon. In der Aussage steckt doch einiges, weil im Endeffekt machen wir nicht viel anders als Amazon. Wir sind nämlich eine Plattform sehr, sehr guten Backend-Technologie, die verschiedene Hersteller von Ersatzteilen mit den Kunden vernetzt. Das heißt, Hersteller können ihre Produkte bei uns anbieten. Wir sind, wenn du so willst, ein Marktplatz und Kunden können diese Artikel mit wenigen Klicks einkaufen, so wie du es von dir zu Hause kennst, wenn du was bei Amazon kaufst. Ja. Jetzt kommt das Aber. Amazon ist ja im Wesentlichen ein reiner Marktplatz oder eine Plattform, wo du Güter erwerben kannst. Ja. Wir sind schon noch etwas mehr. Wir stellen zur Verfügung Technologien, die es zum Beispiel in einem komplexen Ersatzteilgeschäft, wo du eben kein Fußball oder ein Bobbycar kaufst und klar ist, was du möchtest, auch technische Klärungen dieser Teile übernehmen kannst durch durchaus disruptive Technologie, wie zum Beispiel eine mit künstlicher Intelligenz hinterlegte Fotoerkennung, wo du ein Foto machst, das Ersatzteil wird identifiziert, wenn wir es im Angebot haben, bekommst du es angezeigt, als ein Beispiel. Und Features wie diese werden auch in den nächsten Jahren folgen, dass wir uns, dass wir nicht nur eine reine Marktplatz-Idee haben, sondern durchaus mehr. Ja. Zudem verkaufen wir nicht nur Teile, sondern wir werden sehr bald auch mit einem weiteren Geschäftsansatz kommen, indem wir einen Techniker beispielsweise vermitteln, der dieses Teil dann bei dir in der Maschine oder im Fuhrpark im Unternehmen verbauen kann. Heißt also, Marktplatz als Idee in der Grundlage, so sind wir gestartet. Es wird aber noch vieles an technologischen Features und Erweiterung des Geschäftsmodells. Und das ist, sagen wir mal, in einer Minute zusammengefasst, wer passt.
Ja, okay, habe ich verstanden. Ich denke, die Zuhörer haben es auch verstanden. Klingt wahnsinnig spannend. Am Ende redet ihr dann in direkte Konkurrenz mit einem typischen Maschinenbauer, ne, der jetzt endlich sagt, oh, verdammt, ich habe jetzt das Ersatzteil XY, das würde ich normalerweise meinem Kunden verkaufen. Und jetzt ist der Kunde sozusagen, hat er die Möglichkeit, direkt bei euch das Teil einzukaufen und vermutlich auch zu einem günstigeren Preis als eben von dem Maschinen-OEM sozusagen, ne? Von dem Maschinenbauer. Das ist richtig, ne?
Also kann man das sehen, so muss man das aber nicht sehen. Ja, weil wir haben, warum ist das so? Wir haben durchaus große Maschinenbauer, die Interesse signalisiert haben, ihre Artikel bei uns zu verkaufen. Ja, warum? Weil wir für sie ein kostenloser Sales-Kanal sind. Und wenn man an diese Story glaubt, dann erhöhen auch die Maschinenbauer ihre Reichweite in Segmente, die komplett an ihnen vorbeigehen. Ja, unzufriedene Kunden, die aus welchen Gründen auch immer das Verhältnis abgekündigt haben. Ja, vielleicht seit 5 Jahren bei diesem Unternehmen nicht mehr kaufen, aber ja, die Maschine läuft noch 15 Jahre weiter, sie brauchen die Ersatzteile. Zugang zu Servicetechnikern, die als Freelancer agieren, die in der Regel nicht bei Maschinenbauer kaufen oder auch zu Graumärkten. Und wenn man mal vergegenwärtigt, dass Maschinenbauer in vielen Fällen gerade mal 50% ihrer eigenen Kunden im Aftersales bedienen oder teils noch weniger, sind wir für diese Unternehmen oder bieten wir durchaus eine Chance, zusätzliche Vertriebskanäle zu erschließen. So, deswegen muss man das nicht so sehen. Es gibt aber sicherlich den einen oder anderen, der das so sieht. Wenn man aber mit uns ins Gespräch kommt, verstehen auch viele, dass sie den digitalen Kanal noch nicht verstehen oder es auch gar nicht schaffen, durch eigene Mittel in den digitalen Vertrieb zu kommen. Und wenn man diese Entscheidung abwägt, Return on Invest, weil so eine digitale Aktivität kostet, wenn man es einen Multimillionenbetrag, kann auch dazu führen, so wie in 2, 3 anderen Fällen, dass man durchaus überlegt, warum soll ich das alles selber machen? Dann kooperiere ich doch lieber mit Spare Parts Now und nutze dieses Unternehmen als meinen digitalen Vertriebskanal. So, das heißt, es wird sich die Waage zeigen. Ich sage ganz ehrlich, am Anfang habe ich auch gedacht, okay, wir sind durchaus disruptiv zu werten gegenüber klassischen Maschinenbauern. Die aktuellen Gespräche und Diskussionen zeigen mir aber, es gibt auch in Kooperation mit den Unternehmen erhebliche Chancen. Und ich denke, die nächsten 2, 3, 4 Jahre werden zeigen, wie sich das nivelliert.
Ja, Verstanden. Also schlüsselfertiger Distributionskanal online, abwägen, will ich mir das selber antun? Also viele Maschinenbauer haben auch einen Online-Shop. Wenn man da so ein bisschen drauf guckt, dann ist der oftmals lieblos und bestimmt nicht mit der neuesten Technologie ausgestattet. Also insofern kann es auf jeden Fall eine Ergänzung sein. Und ja, ich gebe dir da vollkommen recht, gerade was das Thema Kundenpenetration angeht, verliere ich oftmals Spare Parts Business und ich merke es gar nicht. Also insofern ist es bestimmt auch ein guter Kanal, neue oder verlorene Kunden letztendlich ja wieder zu gewinnen oder eben neues Geschäft zu generieren, was ich vorher nicht hätte.
Ja, das Tolle ist, was ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen kann. Wir haben beispielsweise jetzt mit zwei Lieferanten oder Unternehmen gesprochen, die bei uns anbieten, die sich das am Anfang wirklich überlegt haben und sagten, naja, ich habe ja meinen eigenen Online-Shop, warum soll ich das machen? Und jetzt einen ganz tollen Effekt feststellen. Auf dem eigenen Online-Shop, das sagten sie damals auch, verirren sich recht wenig Kunden, obwohl sie den auch wirklich bespielen. Der ist im Gegensatz zu vielen anderen auch wirklich gut aufgemacht, muss man sagen. Also wirklich auch mit einer guten Technologie untersetzt. Aber die Lessons learned ist, du kriegst auf diesem Unternehmen nur Produkte des Unternehmens. Ist ja klar. Ja, du kriegst nicht mehrere Produkte, wie beispielsweise bei Amazon, wo du eine Auswahl hast. Du kannst Nike-Schuhe, du kannst Adidas-Schuhe kaufen und Puma-Schuhe. Hast also alle relevanten Brands im Einsatz und auch vieles mehr. Und das ist ein Riesen-Asset für Kunden, wo sie alles auf einen Schlag finden. Und eben nicht nur das Produkt eines Unternehmens und sie sich theoretisch bei einem großen Fuhrpark dann 200 Accounts anlegen müssten. Sondern wir verbinden halt diesen Vorteil, the one shop all. Und das war ein tolles Feedback von diesen beiden Unternehmen, die ich gerade im Hinterkopf habe, die obgleich einer Größe und langjähriger Online-Aktivitäten schon in den ersten 6 Monaten mehr bei uns verkaufen als in ihrem eigenen Online-Shop. Und das war für uns auch nochmal ein kleiner Ritterschlag, der uns zeigt, dass der Ansatz funktioniert.
Ja, klingt super spannend. Christian, lass uns mal ein Beispiel machen, damit man so ein bisschen auch versteht, welche Margen sind. Also nur wirklich exemplarisch, du musst auch keine Geheimnisse ausplaudern. Aber du warst ja bei DMG Mori und das sind ja letztendlich Werkzeugmaschinen. Also da ist das Ersatzteil oftmals, habe ich gelernt, die Spindel. Ne? Und jetzt bin ich vielleicht ein Spindelhersteller und würde mal als Beispiel einfach mal so ein Case, einfach, dass man ein Gefühl kommt, du kannst auch ein anderes Ersatzteil nehmen, aber dass man einfach mal versteht, welche Margen da so drin sind und auch versteht, wo die Vorteile liegen. Ich als Spindelhersteller würde jetzt sozusagen dem Maschinenbauer die Spindel für 1.000 Euro verkaufen. So, der nimmt das Produkt, das Ersatzteil und kauft es, wie gesagt, für 1.000 Euro ein. Und es ist schon nicht unbedingt ein monopolistisches Teil, aber jetzt auch keine typische Handelsware. Zu welchem Preis, wäre meine erste Frage, verkauft er das als Ersatzteil weiter an seinen Endkunden, also an den Maschinenbetreiber? Und vielleicht gleich die zweite Frage hinten dran. Wenn er das Ersatzteil, also der Spindelhersteller sozusagen, bei euch verkaufen würde, zu welchem Preis würde das sozusagen im Netz oder auf eurer Plattform landen? Ne? Also zwei Fragen. Erstmal, zu wie viel verkauft der Maschinenhersteller die Spindel, die er zu 1.000 Euro eingekauft hat? Und zweite Frage, wenn der Spindelhersteller direkt auf eure Plattform geht, zu welchem Preis würde man die Spindel finden?
Lass mich das ein bisschen verallgemeinert beantworten, weil ich glaube, was hier vielleicht eine ganz spannende Zahl ist, die nicht von mir kommt, sondern das habe ich in einer recht allgemeinen Studie gelesen. Grundsätzlich ist im Mittel so, dass du über alles im Ersatzteilwesen den guten Faktor 3 aufschlägst. Also bei deinem Beispiel von 1.000 würde man im Mittel gute 3.000 im Mittel verwenden. Jetzt ist es so, dass gerade bei den hochrelevanten Kategorien, ja, oder den hochrelevanten Cashcow-Ersatzteilen, den ausfallkritischen insbesondere, ja, da wirst du sicherlich auch andere Aufschläge finden. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Während du in Handelsware durchaus vielleicht auch nur 1.500, 1.400, 2.000 siehst. Ist also heterogen. Deswegen ist das schwer zu beantworten und auch an einem Beispiel. Ich glaube, selbst in der genannten Kategorie von dir wirst du eine gewisse Differenzierung finden. Aber sicherlich eher im höheren Bereich sein als jetzt im niedrigeren. Was ich ganz klar sagen kann, ist, bei uns ist es so, dass wir erstmal den Lieferanten ganz klar die Preise vorhalten. Ja, sie bestimmen ihren Preis. Und wir gucken uns das natürlich auch an, wo liegt man im Pricing. Und was ich hiermit sagen kann oder auch verraten kann, bei uns ist man bis zu 50% günstiger, als wenn du es beim OEM kaufst. Das muss nicht immer 50% sein. Wir haben sogar auch Ausbreitung noch drüber hinaus gesehen. Es kann auch nur mal 10% oder 20% sein oder auch in Ausnahmefällen vielleicht sogar mal ein gleicher Preis. Aber in der Regel sind wir deutlich günstiger.
Ist verstanden. Sagst du ein bisschen was, welche Provision also ihr dann nehmt oder ist das dann der Umsatz? Wenn du keine Zahlen nennen möchtest, ist das vollkommen okay, aber so eine Idee, also woran verdient ihr?
Also, was ich dazu ganz klar sagen kann, ist, wir sind jetzt erstmal, und das ist auch ein Riesenasset, warum uns viele Lieferanten lieben, wir sind für sie risikolos. Das heißt, sie zahlen nicht 1 Euro, um bei uns anzubieten und erhalten dann in diesem Package das volle Marketing, ja, über Internet, über Kampagnen, die wir fahren. Auch Annoncen durchaus in Fachzeitschriften, die wir jetzt erhöhen, Messeauftritte und. Das heißt, sie erhalten bei uns eine kostenlose Promotion bis hin zu komplett indizierten Seiten, dass die Lieferanten auch mit einem gewissen Zeitverzug bei Google on the top gefunden werden. Das heißt, all for free. Es gibt kein Risiko, wenn man bei uns warum auch immer nichts verkaufen würde, dann hat man ein bisschen Zeit investiert in den Datenaustausch und that's it. Und ansonsten haben wir mit jedem Lieferanten eine Provision vereinbart und partizipieren am Umsatz, den wir ihnen pro Transaktion vermitteln. So, und das ist das Geschäftsmodell, sodass auch wir unseren Ertrag haben. Aber wir sind hier so selbstbewusst, entgegen zu vielen anderen, die jetzt eine Flat-Fee, um einfach nur anzubieten, verlangen. Eigentlich all die, die irgendwelche neutralen Online-Aktivitäten gemacht haben. Bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns ist das, wie gesagt, komplett for free.
Okay, hab ich verstanden. Vielleicht noch eine Frage in die Zukunft. Wo seht ihr, sag ich mal, Chancen, hattest du schon gesagt, Erweiterung des Geschäftsmodells, ist verstanden, Techniker, Stichwort, bestimmt auch Add-on-Services, aber wo seht ihr auch Bedrohung? Also warum sagt nicht irgendwann mal ein Amazon, du, mach ich eigentlich selber? Hat man ja ein bisschen auch bei den Auto, sag ich mal, Ersatzteilen gesehen. Wo siehst du Bedrohung für euer Geschäftsmodell?
Also ich sag mal so, um da auf das Thema, was du angesprochen hast, Amazon zu antworten, da sehe ich ehrlich gesagt gar keine Bedrohung. Die versuchen ja schon seit einiger Zeit, Amazon Business Fuß zu fassen in dem Segment. Ich kann auch verraten, ich hatte sogar noch vor einer Woche ein Gespräch mit Amazon, eben weil sie verstehen wollten, wie wir es schaffen, gewisse Lieferanten zu akquirieren, die eben nicht bei ihnen anbieten. So, und ich glaube, wir haben hier einen gewissen Vorteil aus Branchenexpertise, auch einen gewissen Vertrauensvorschuss, weil wir die Prozesse verstehen und anders angehen. Ich will Amazon nicht gerade reinreden, das ist ein ganz toller Konzern im Handelswesen, ja. Aber ich sehe hier eher sogar die Chance, vielleicht hinsichtlich einer Kooperation. Das nur mal by the way. Wenn du mich jetzt aber auf Bedrohungen und Gefahren ansprichst, dann sind das wirklich hausgemachte Themen bei gewissen Unternehmen, wo eine Kooperation deswegen nicht zustande kommt. Ich habe es am Anfang mal angesprochen, Datenlage. Du brauchst für jede digitale Aktivität ein vernünftiges Maß an Stammdaten. Ganz einfache wie Maße, Gewichte, ja, die wir beispielsweise verlangen, um automatisierte Versandprozesse zu ermöglichen oder eine gewisse Artikelbeschreibung und. So, und wenn die nicht in dem Maße vorhanden sind, dann können und wollen wir auch diese Lieferanten nicht bei uns anbieten lassen, weil wir einfach für ein hohes Maß an Güte der Information stehen, für volle Transparenz der Information und das ist durchaus im Jahr 2023 noch ein Hemmnisfaktor. So, und führt auch dazu, dass wir die Anzahl der Lieferanten, was die Geschwindigkeit betrifft, hätten wir uns ein paar mehr gewünscht zum aktuellen Zeitpunkt, sage ich auch ganz offen. Was auf der anderen Seite sehr schön ist, das Artikelwachstum. Das haben wir deutlich überbrochen, weil wenn es dann gelungen ist, gehen die Lieferanten nicht nur mit einem kleinen Spektrum auf die Plattform, sondern mit der großen Gänze. Ja. Und da bin ich schon sehr zufrieden, was da in den ersten Monaten gelungen ist.
Okay, ja, super. Also kann ja jeder reinschauen. Wir werden das auch nochmal in den Link beziehungsweise in den Podcast hinterlegen. Erstmal vielen Dank. Ich glaube, Geschäftsmodell ist verstanden. Ich finde es super spannend und ich glaube gerade der Punkt, die Prozesse zu kennen, ne? Also wirklich aus dieser Branche zu kommen, das ist ein riesen Mehrwert und die Bedürfnisse eben auch der Kunden und die ganze Struktur zu verstehen, glaube ich, ist der Grund, warum ihr auch so erfolgreich gestartet seid. Also auf jeden Fall von dem, was man letztendlich so hört. Lass uns doch mal vielleicht die letzten 2 Minuten nutzen, um generell, das ist so eine obligatorische Frage, die ich jedem stellen muss. Genau, unser Podcast heißt ja Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Und was ist denn jetzt aus deiner Erfahrung eine Maßnahme gewesen, wo du gesagt hast, wow, das hat extrem viel gebracht, ne, um die Topline nach oben zu bekommen. Vielleicht gibst du uns da einfach mal eine Maßnahme, eine Idee und die vielleicht jetzt nicht direkt mit den Themen zu tun hat, die wir gerade besprochen haben.
Du meinst jetzt, um das nochmal besser zu verstehen, bezogen auf Spare Parts Now, was dazu geführt hat, dass wir jetzt einen gewissen Grunderfolg haben?
Also generell, wenn du sagst, man kann auch vielleicht den Maschinenbau nehmen, eine Maßnahme, wo du sagst, das hat die Topline gerockt, ja. Welche war das, wo du sagst, hey, das kann ich empfehlen, das hat super funktioniert? Einfach so aus deinem Fundus eben heraus, dass du einfach mal eine Maßnahme beschreibst, wo du sagst, hey, das hat echt was gebracht.
Ich sag mal so, was mir spontan einfällt, nutze die Masse oder nicht die Masse, sondern gewisse Leute, die gut über dich reden oder die dich gut finden in dem, was du tust. Und das hat mich persönlich oder auch gerade unser Unternehmen in vielen Belangen einfach weitergebracht. Netzwerkeffekte zu nutzen kann, glaube ich, wenn man es authentisch macht und auch ehrlich meint und die Leute dann auch ehrlich und authentisch über das, was man tut, reden, das kann einen enorm weiterbringen und auch enorm helfen. Ja, persönlich, aber wie gesagt, auch in der ganzen Unternehmen.
Ja, verstanden. Ist ja ein bisschen was mit Empfehlungsmanagement. Ist bestimmt ein Kanal, der super spannend ist, dass man einfach diese Beziehung, die man aufgebaut hat, einfach monetarisieren, klingt ja so ein bisschen böse, weil du gesagt hast, ja, authentisch, aber besser nutzt. Nee, ist verstanden, finde ich gut. Als letzte Frage, auch die obligatorisch. Christian, was würdest du denn gerne mal für einen Tag tun oder den Job von einem anderen übernehmen, der jetzt wirklich gar nichts mit dem zu tun hast, was du gerade tust oder was du getan hast? Was wäre das? Was würde dich mal super interessieren?
Das ist jetzt wahrscheinlich eine wenig sexy Antwort, die ich gebe, aber ich bin ja ein fußballbegeisterter Mensch. Früher hatte ich immer den Traum, Fußballer zu werden. Jetzt bin ich ein bisschen zu alt dafür, würde meine Knie nicht mehr mitmachen. Aber es gibt ja einen, der die Mannschaft coacht. Und zurzeit hat ja gerade unser Land ein kleines Problemchen an der Front, mal einen Tag das Training leiten zu dürfen und mal ein paar Ansagen zu machen der Mannschaft. Da hätte ich Spaß dran. Ja. Und wenn ich es gut mache, wer weiß, was daraus wächst wird.
Genau. Wer sagt schon, dass Spare Parts Now dann das Ende sein muss? Lieber Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Echt wirklich super spannend und vielleicht treffen wir uns ja bei dem einen oder anderen Podcast wieder. Ganz herzlichen Dank, Christian.
Würde mich freuen, Gregor. Vielen Dank für die Einladung und dir alles Gute.